Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Willkommen. Schuluntersuchungen, Trinkwasserkontrolle, Familien in schwierigen Lebenslagen besuchen. Um all das und noch viel mehr kümmern sich in Berlin die Gesundheitsämter. Vieles davon fällt aber derzeit hinten runter. Bei den derzeitigen Aufgaben, Infektionsmeldungen und vor allem Kontaktverfolgung bleibe oft einfach keine Zeit für die eigentlichen Aufgaben, hat jetzt die Amtsärztin von Spandau im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses geschildert. Einzelheiten dazu aus der landespolitischen Redaktion von Sabine Müller.
Die Tonqualität beim Auftritt von Gudrun Widders war gruselig schlecht, aber die Botschaft der Leiterin des Spandauer Gesundheitsamtes kam trotzdem klar und deutlich an. Die langwierige Kontaktnachverfolgung bei Corona-Fällen lasse seit Monaten kaum noch Zeit für anderes.
Wir sind seit einem Jahr nicht mehr in Krankenhäusern gewesen, um die regulär zu begehen, nicht mehr in Kindereinrichtungen und Schulen und auch nicht mehr in Einrichtungen der Pflege oder in gewerblichen Einrichtungen.
Es sind viele Bereiche, die leiden. Zum Beispiel kommt der Schulzahnarzt nicht mehr, Therapien für Kinder mit Behinderung an den Schulen fallen aus, Trinkwasserqualitätskontrolle findet nur noch statt, wenn es akuten Bedarf gibt. Nur wenige besonders dringliche Bereiche laufen weiter wie bisher, etwa die Krisenintervention oder der Kinderschutz. Gudrun Widders ist nicht nur Amtsärztin von Spandau, sondern auch Vizechefin des regionalen Ärzte-Landesverbandes. Sie kennt also auch das große Lagebild. Dass Widders mit ihrer Schilderung einen Nerv traf, zeigte sich am Fragebedarf der Abgeordneten. 23 Fragen waren es insgesamt. Der CDU-Abgeordnete Tim Zehlen etwa wollte wissen,
warum es so gut wie keine Unterstützung der Landesbehörden gibt.
Wir haben ja Unterstützung, antwortete Widders. Aus Landesbehörden, von der Bundeswehr, von MedizinstudentInnen. Aber man brauche die Leute eben nicht kurzzeitig und in Teilzeit. Außerdem brauche es Räume und Telefone. Florian Kluckert von der FDP erneuerte die Forderung seiner Partei nach einem zentralen Kontaktnachverfolgungscenter, losgelöst von den einzelnen Gesundheitsämtern. Personal dafür gäbe es sicher genug, meint Kluckert.
Das können nämlich auch Menschen machen, die zum Beispiel derzeit keinen Job haben, weil sie sonst in der Gastronomie arbeiten oder in einem Reisebüro. Denen muss man eine Einweisung geben, wie das richtig passieren soll. Und die können dann diese Kontaktnachverfolgung für die Gesundheitsämter machen.
Amtsärztin Widders reagierte recht zurückhaltend. Das höre sich zwar erstmal nach einer charmanten Idee an, aber die Kontaktnachverfolgung sei eine komplexe Aufgabe. Da brauche es eine gewisse Qualifikation. Und überhaupt, so wie das, sehe sie es kritisch, das von den Gesundheitsämtern loszulösen. Eine Einbindung der Ämter in einem zentralen Center könnte man mit Sicherheit organisieren, meinte FDP-Mann Kluckert. Er sieht das Problem beim Senat, der nicht handle. Die Gesundheitsverwaltung wies diesen Vorwurf vehement zurück und beklagte, sie habe den Gesundheitsämtern mehrfach eine solche Lösung vorgeschlagen, die hätten aber leider abgelehnt. Denn letztlich hätten sie wohl einfach Angst, dauerhaft Kompetenzen zu verlieren. Und so lautet das Fazit nach dieser Sitzung im Gesundheitsausschuss. Das Problem ist klar benannt, aber noch längst nicht gelöst.
Die Gesundheitsämter der Stadt haben wegen Corona keine Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben. Sabine Müller war das dazu. In Potsdam können sich Kita-Erzieherinnen und Erzieher seit 2 Wochen zweimal die Woche jeweils morgens vor dem Dienst selbst auf das Coronavirus testen, mittels eines Spucktests. Dieses Potsdamer Modell hat sich jetzt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey angeschaut und Landespolitik-Reporterin Amelie Ernst war dabei.
Dann nimmt man normalerweise so ein kleines Tütchen und macht Speichel rein. Dann ziehen wir mit der Pipette ein bisschen auf und tropfen 3 Tropfen rein.
Ein kleines Plastikröhrchen, eine Pipette, etwas Testflüssigkeit und natürlich Speichel. Mehr brauchen die Erzieherinnen und Erzieher nicht, wenn sie sich zweimal die Woche selbst testen. Thomas Hoss, der Leiter der AWO-Kita Abenteuerland in Potsdam-Waldstadt, zeigt, wie es geht.
Aufgetropft und jetzt heißt es 15 Minuten warten. Also wir freuen uns natürlich hier in der Kita, dass wir das machen können. Die Kolleginnen und Kollegen fühlen sich sicher, sie sind dankbar dafür. Und sollte dann doch mal einer früh positiv sein, dann ruft er an, dann haben wir ein System geschaffen, wonach wir vorgehen.
Interessiert beobachtet wird die kleine Vorführung auch von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Sie wäre dafür, dass die sogenannten Spucktests für Erzieherinnen bald bundesweit Standard wären.
In Potsdam funktioniert es schon und es funktioniert auch in Bremen, es funktioniert an anderen Orten. Und es kann nicht sein, dass wir die Kinder bis Mai oder wann auch immer alle dann geimpft sind, zu Hause lassen. Nein, wir können auch nicht nur sagen, Kita auf oder zu, es muss Wege dazwischen geben.
Es gehe bei den Selbsttests um die Sicherheit für das pädagogische Personal, aber vor allem auch darum, Kinder schnell wieder flächendeckend in die Kitas und Schulen zu bringen, so Giffey.
Wir sehen, dass wir massive Auswirkungen haben, was das Kindeswohl angeht. Die Frage von Bildungsgerechtigkeit, von depressiven Verstimmungen, die die Kinder haben, von Einsamkeit, von Bewegungsmangel. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir hier vorankommen.
Das allerdings funktioniert nur, wenn auch die Tests funktionieren. 9-mal hätten sie in den ersten 2 Wochen in Potsdam ein positives Ergebnis angezeigt, sagt Gesundheitsamtsleiterin Christina Böhm. Beim anschließenden PCR-Test hätte sich die Erkrankung allerdings jeweils nicht bestätigt.
Lieber falsch positiv als falsch negativ, das wiegt uns ja auch in der Sicherheit, die wir so nicht haben wollen. Deswegen funktioniert der Schnelltest ja auch nur mit all den Maßnahmen, die zusätzlich gemacht werden. Die sind ja damit nicht aufgehoben. Aber wir haben ja nicht umsonst den Test Montag und Donnerstag. Dann haben wir an der Stelle tatsächlich auch nochmal so ein kleines Sicherungsnetz, weil die Kinder ja das letzte Mal am Freitag zusammen mit dem Erzieher zusammengewiesen sind. Da haben wir uns durchaus schon was dabei gedacht.
Ebenso wie Böhm hoffen auch Franziska Giffey und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert darauf, dass die Selbsttests bald die volle Zulassung bekommen. Denn dann wären beispielsweise auch Tests für Schulkinder denkbar, so Schubert. Und nicht nur das.
Es ist aus unserer Sicht kein System, was nur in den Kindertagesstätten funktioniert, sondern auch ausweitbar ist auf die Schulen und aus meiner ganz persönlichen Sicht auch aus weitere Bereiche in der Wirtschaft und Ergänzung sein könnte zu der Diskussion, die wir aktuell in Deutschland über Perspektivpläne haben, nämlich gemeinsam zu überlegen, wo kann man mit schnellen, zügigen Tests, beispielsweise da, wo man Bestellsysteme hat, auch in der Wirtschaft den Weg wieder zurückebnen in eine beginnende Normalität.
Der Bund werde darüber diskutieren, ob und wo man Selbsttests mitfinanzieren könne, so Giffey. Bei den Kitas sei die Finanzierung jedoch vorerst Aufgabe der Träger und der Kommunen.
Informationen von Amelie Ernst. Mehr als 3000 Seen gibt es in Brandenburg. Dazu die Flüsse Elbe, Oder, Dosse und auch den Rhin. Das klingt nach viel Wasser, stimmt aber nur bedingt. Brandenburg muss mit extrem trockenen Sommern und zuletzt weniger Niederschlägen auskommen. Um dem etwas entgegenzusetzen, erarbeitet das Klimaschutzministerium in Potsdam zusammen mit Kreisverwaltungen und Gewässerunterhaltungsverbänden ein Niedrigwasserkonzept. Einzelheiten dazu hat unser landespolitischer Korrespondent in Potsdam, Thorsten Südow.
Jeder Quadratmeter Brandenburg muss mit einem Defizit klarkommen. Jedem Quadratmeter fehlen 300 Liter Niederschlag, wenn die Regenmengen der letzten 3 Jahre zusammengerechnet und mit dem langjährigen Mittel ins Verhältnis gesetzt werden. Wenn die Schwarze Elster hier und dort im Sommer ein staubiges Bett hinterlässt und 100 Jahre alte Laubbäume Trockenstress leiden, muss gehandelt werden, gibt Klimaschutzminister Axel Vogel von Bündnis 90 Die Grünen zu verstehen.
Dass wir ein Umdenken benötigen beim Umgang mit der Ressource Wasser, das wird auch nicht von selber und überall gleichzeitig vonstatten gehen. Dieses Umdenken, das muss auch ein bisschen befördert werden.
Ein Niedrigwasserkonzept, das auf unzähligen Fakten wie zusätzlichen Pegeldaten, Verdunstungsangaben und Verbraucherempfehlungen basiert, wird bis zum Jahresende dem Landtag vorgelegt, so Minister Vogel. Mit Stauanlagen soll das Wasser möglichst lange in Gräben und Kanälen in der Brandenburger Landschaft gehalten werden. Eine Aufgabe für hunderte Landwirte.
Insbesondere in diesen Trockenjahren haben diejenigen, die also einen hohen Wasserstand unter Flur gehabt haben, haben gute Ergebnisse erzielt und konnten eigentlich sich glücklich schätzen. Und diejenigen, wo das Wasser vorzeitig abgelassen wurde, das waren die Benachteiligten. Insofern, glaube ich, kann man das alles auch zur Zufriedenheit der Landwirte aussteuern.
Ohne Vernunft auf Seiten der Brandenburgerinnen und Brandenburger, die beispielsweise bislang mit Pumpen aus dem See oder dem Kanal den Garten wässern, wird es nicht gehen, macht Minister Vogel deutlich.
Das große Problem haben wir in den Sommermonaten jetzt mehrfach erlebt, nämlich dass insbesondere zur Bewässerung von Gartenanlagen, aber auch zur Entnahme von Wasser für Swimmingpools, dass da das Wasserdargebot ans Ende gekommen ist, als auch die Rohrleitungssysteme. Und von daher ist es für uns wirklich sehr wichtig, darauf zu drängen, dass man in den Sommermonaten wegkommt von dieser gigantischen Inanspruchnahme von Wasser. Egal, ob man es sich leisten kann oder nicht.
Gegebenenfalls könnte das Wassergesetz verändert werden, um Verschwendung zu verhindern. Und die Spree? Die wird ohne Sumpfungswasser, das im Umfeld der Lausitzer Braunkohletagebaue gefördert wird, weiterhin nicht ins Fließen kommen.
Brandenburg braucht ein Niedrigwasserkonzept. Bis Ende des Jahres soll es stehen. Thorsten Südow war das dazu. Wir bleiben beim Wasser. Tote Fische darin sind meist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, dachten sich wohl auch Fußgänger am Samstag in der Nähe des Teltow-Kanals. In einem Zufluss haben sie die toten Tiere gesehen und der Feuerwehr gemeldet. Die hat dann eine Verbindung zu dem Löscheinsatz in Marienfelde letzte Woche hergestellt. Einzelheiten dazu hat RBB-Reporterin Juliane Kowolik.
Am Donnerstagabend vergangener Woche brannten viele hundert Liter giftiger Chemikalien in einem metallverarbeitenden Betrieb in Marienfelde. Bis Freitagmittag dauerte es an, bis der Brand unter Kontrolle war. Das verunreinigte Löschwasser wurde in einem Auffangbecken gesammelt. Doch Teile davon sind übergelaufen und gelangten in die Kanalisation und damit ins Klärwerk Wassmannsdorf bei Schönefeld. Im Wasser enthalten unter anderem Cyanide, auch als Blausäure bekannt. Sie lähmen bestimmte Bakterien im Klärwerk. Dadurch können sie keinen Stickstoff mehr aus dem Wasser aufnehmen, erklärt Stefan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe.
Das hat zur Folge gehabt, dass bestimmte Inhaltsstoffe, darunter Stickstoff, das Klärwerk eine Zeit lang passieren konnten. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass offensichtlich Cyanide das Klärwerk in stark verdünnter Form passiert haben. Und für ein Sterben von Fischen in den Klärwerksableitern, das muss man sich wie Bäche zum Teltowkanal vorstellen, geführt haben.
Dabei handelt es sich um die Zuflüsse aus Rudow und Schönefeld. In diesen Ableitern aus dem Klärwerk wird weiterhin eine erhöhte Konzentration von Stickstoff und Cyaniden erwartet. Diese hemmen die Sauerstoffaufnahme im Blut. Deshalb werden momentan etwa Hundebesitzer gewarnt, ihre Tiere an den betroffenen Stellen trinken zu lassen. Seit Samstagmittag fließen keine Schadstoffe mehr nach. Außerdem wurde am Wochenende das Abwasser in die anderen 5 Berliner Klärwerke umgeleitet. Momentan fahren 20 große Tankwagen neuen Klärschlamm aus Ruhleben nach Wassmannsdorf, um die angeschlagenen Mikroorganismen neu zu beleben, sagt Stefan Natz von den Berliner Wasserbetrieben.
Das passiert auch gegenwärtig weiter und das werden wir vermutlich auch noch ein paar Tage tun. Wir sehen langsam, dass, das ist aber ein sehr zögerlicher Prozess, dass sich die Biologie wieder ein kleines Stück weit erholt. Das wird aber eine Sache sein, die uns noch mehrere Tage beschäftigen wird.
Stickstoff sei an sich nicht giftig, erklärt er. Er sei aber Nährstoff für Algen und beschleunige deren Wachstum. Ein Gesundheitsproblem für Menschen durch einen erhöhten Gehalt im Teltowkanal gebe es also nicht.
Informationen von RBB-Reporterin Juliane Kowolik. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg, auch als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.